Wir sind in Bern-Liebefeld in den frühen Morgenstunden vom 19. Februar 1998 aus dem Keller von der Wabersackstrasse 27 dringen seltsame Geräusche. Eine Anwohnerin ruft die Polizei und es kommt ein Streifen mit zwei Personen, zwei Polizisten, und die entdecken eine spezielle Szene. Ein junges Paar in dem Keller hat Sex, ein älterer Mann steht daneben und macht so halb mit. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist da los?
Das ist «Unter uns – Spion in der Schweiz». Eine sechsteilige Spezialserie vom Podcast «Apropos» vom «Tagesanzeiger». Wir schauen auf die Länder, die in der Schweiz im Geheimen Informationen sammeln, Menschen und Organisationen bespitzeln und sogar Verbrechen planen. Und wir schauen auch darauf, was das für Folgen hat. Heute geht es um Israel. Um einen alten Verbündeten und ziemlich dilettantische Spion. Durch diese Serie führt der Bundeshausredakteur und Spionageexperte Thomas Knellwolf. Ich heiße Philipp Lohse. Hallo Thomas.
Hallo Philipp.
Thomas, was sind das für Leute im Keller von der Wabersackstrasse 27?
Ja, zu viel wollen wir jetzt noch nicht verraten, aber wenn wir eine Serie so ankündigen, dann ist allen klar, dass da nicht um Liebeshungrige geht, die sich nach Liebefeld verirrt haben, in den Vorort von Bern. Der gehört zu der Gemeinde Könitz. Sondern es sind zwei Agenten und eine Agentin vom berühmten israelischen Geheimdienst Mossad.
Also kein romantisches Treffen?
Nicht wirklich, nein.
Ich glaube, wahrscheinlich hast du schon ein Jahr auf so ein Treffen, oder?
Ja, es ist ein unscheinbares Mehrfamilienhaus. Hellgrau, 7 Stück. Und es hat so einen typischen Keller aus den 70er, 60er, vielleicht sogar 50er Jahren. So einen, der mit Holzlatten 2 Meter lang abgetrennt ist. Und es ist ein bisschen eng und ein bisschen schummrig. Und eine so eine Holzlatte haben die Israelis selber mitgebracht.
In jedem von unseren 6 Teilen von dieser Serie geht es um ausländische Agentinnen und Agenten. Bevor wir zu dem Hintergrund kommen, von dem, was an der Wabersackstrasse 27 passiert ist, in diesem unscheinbaren Keller, zuerst das Personal von dieser Folge.
Ephraim Rubenstein, alias Jakob Track, alias Isaac Bental, Agent des israelischen Auslandgeheimdienstes Mossad. Dani Yatom, Mossad-Direktor von 1996 bis 1998. Nidal Eldin, Name geändert, schweizerisch-libanesischer Unterstützer der Terrormiliz Hezbollah. Hussein Migdad, Selbstmordattentäter der Hezbollah. Carla Del Ponte, Bundesanwältin von 1994 bis 1998 und damit zuständig für die Bundespolizei BUPO. Später Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda. Jakob Kellenberger, Diplomat, Staatssekretär des Außenministeriums 1992 bis 1999. Später Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.
Also Thomas, wir fangen der Geschichte ganz vorne an. Mit einer recht grundsätzlichen Frage, und zwar: Kann man in Israel Skifahren?
Ja, theoretisch schon. Es gibt, und ich habe auch nicht gewusst, in Israel 2 Skigebiete im Norden, aber sehr wahrscheinlich hat es meistens keinen Schnee. Und im Moment ist es auch zu gefährlich, weil, also zumindest das eine ist gerade an der Grenze zum Libanon. Damals aber, Ende 90er Jahre, ist das Gebiet, also das angrenzende libanesische Gebiet, besetzt gewesen durch Israel, und dort konnte man sehr wahrscheinlich relativ gut Skifahren.
In einem von diesen beiden Wintersportorten in Israel fängt deine Geschichte an. Wer trifft sich dort?
Es gehen 2 Juppie-Pärchen, kann man sagen. So hat man, glaube ich, auch in den 90er Jahren gesagt, gehen Skifahren. Börsenhändler, 2 Männer und ihre Freundinnen. Aber eben in Tat und Wahrheit sind das 4 vom Mossad in Ausbildung oder in Vorbereitung für ihre Mission, die sie in die Schweiz führt. Aber nicht in die Alpen, sondern an Fuß vom Gurten in Bern, der Berner Hausberg. Und dort liegt das Liebefeld.
Mhm. Auf dem Gurten kann man nicht Skifahren, auf das wir das festgehalten haben.
Höchstens, es hat mal ausnahmsweise ganz viel Schnee, aber normalerweise nicht. Ja.
Die beiden Yuppie-Bärle fahren Ski im Auftrag von Dani Atom, dem Chef von Mossad. Der steht damals ziemlich unter Druck, oder?
Ja, der Direktor, der ist angezählt. Der Premier, der gleich ist wie heute, nicht Dani auch. Der hat dann schon auf dem Kieker, kann man sagen. Und bei Mossad sind auch verschiedene Vorfälle stattgefunden, wo so in den Jahren zuvor nicht stattgefunden hat. Der Mossad hat ja einen ziemlich legendären Ruf, was Operationen anbetrifft. Aber so eben ab Mitte 90er Jahre ist vieles schiefgelaufen. Es ist zum Beispiel ein Offizier vom Mossad aufgeflogen, der jahrelang Bericht von einem Informant aus Damaskus einfach gefälscht hat, selber geschrieben hat und dann das Geld, das er dem Informanten zahlen sollte, selber eingesagt hat. Und dann hat es noch einen Attentatsversuch gegeben, also einen Tötungsversuch durch den Mossad in Amman, also der jordanischen Hauptstadt, wo ein Hamas-Führer getötet werden sollte. Da ist auch gescheitert. Die zwei Agenten vom Mossad sind überwältigt worden vom Leibwächter von dem Hamas-Führer. Und dann musste Israel, also der Netanyahu, das Gegengift am jordanischen König zur Verfügung stellen, damit der Hamas-Führer überlebt hat.
Einfach auch zum Wissen, in was für einer Situation die Agenten diesen Auftrag bekommen. Der Auftrag wird in die Schweiz führen, du hast gesagt, nach Bern. Was haben die beiden Länder, was haben die Schweiz und Israel damals für eine Beziehung?
Eine sehr gute. Sie geht zurück auf die Staatsgründung von Israel 1948. Da hat Israel sehr viel Sympathie in der Schweiz gehabt. Es ist als David wahrgenommen worden, der sich gegen die übermächtigen Nachbarn, die arabischen Nachbarn, der Goliath wird. Und da hat in der Schweiz viele so erinnert an die Umzingelung von der Schweiz, da auch überhöhte Gefühl, dass man bedroht ist von anderen Mächten. Und die Solidarität und das Mitgefühl, das hat ein bisschen nachgelassen im Verlauf der 80er Jahre spätestens mit der Intifada, also mit dem Aufstand der Palästinenserinnen und Palästinenser. Und jetzt ist es aber, weil das Verhältnis trotzdem gut, aber ein bisschen schon trüb war, umso wichtiger gewesen, dass die Operation klappt. Also für den Dani Atom, den Direktor vom Mossad insbesondere, weil er war angezählt. Und darum hat man auch alles getan, um die gut vorzubereiten, inklusive Skifahren, damit man eine ganz gute Legende hatte.
Aber die Schweiz hat noch nichts gewusst von dem bevorstehenden Einsatz, oder?
Nein, also die Schweizer Nachrichtendienst. Damals hat es ja noch zwei gegeben, einen Inlanddienst und einen Auslanddienst. Die haben nichts von dieser geplanten Operation gewusst. In anderen Bereichen hat man sehr eng zusammengearbeitet, aber da nicht.
Du sagst, sehr eng zusammengearbeitet. Man muss aber wissen, es war ein Rechtsgefälle. Der Mossad war riesig, oder? Und ich stelle mir vor, die Schweizer Nachrichtendienste damals auch nicht so gross gewesen.
Nein, die sind nicht so gross gewesen. Sie haben auch nicht so viel Möglichkeiten gehabt. Nach der Fischen-Affäre, also die ist ja rund 10 Jahre vorher aufgeflogen, hat man auch ist man in der Schweiz sehr überwachungsfindlich eingestellt gewesen. Der Nachrichtendienst, Inlandnachrichtendienst, das war die Bundespolizei gewesen, damals, BUPO, die hat zum Beispiel nicht dürfen präventiv Telefon ablösen oder andere Überwachungsmassnahmen treffen.
Beim Mossad hat es so Einschränkungen nicht gegeben. Viel größere Kompetenzen, viel besser ausgestattet. Unter anderem mit skifahrenden Agenten. Was haben die genau für eine Auftragheit in der Schweiz?
Die sollen an der Wabersackstrasse 27 ein Telefon verwanzen von einem Libanesen.
Erzähl uns mehr über den Libanesen. Warum war das Zielperson gewesen?
Also da muss man auch ein bisschen ausholen. Es hat etwa 2 Jahre vor der Sexszene in dem Keller hat es verhindertes Attentat in Jerusalem. Und dort hat sich ein Attentäter selber in die Luft gesprengt, niemand anders verletzt, aber er hat, glaube ich, alle Arme und Beine müssen amputieren, hat aber überlebt. Und dann hat der israelische Geheimdienst, das war der Inlandgeheimdienst, der Shin Bet, hat ihn verhört und der hat gesungen, der hat alles erzählt. Und hat erzählt, dass er in Zürich auf die Operation, also auf den Bombenattentat von der Hisbollah, der libanesischen Terrormiliz, vorbereitet worden ist, dass er dort die Instruktionen bekommen hat Und er hatte Plastiksprengstoff dabei, der war hochgefährlich. Also während Hamas zum Beispiel damals mit relativ einfachen Mitteln auch Attentat verübt hat, war da viel, viel gefährlicher gewesen. Und darum hat Mossad ein grosses Interesse gehabt, um die Strukturen der Hisbollah in Europa, in der Schweiz aufzuklären. Und sie haben angenommen, dass der Mann, der hier in Liebefeld wohnt, wir haben ihm den Namen Nidal El-Din gegeben, dass der ein wichtiger Drahtzieher von der Hisbollah in Europa ist.
Die vier Agenten werden also in die Schweiz geschickt, um den El-Adin zu suchen zuerst und dann zu überwachen. Ihnen wird geholfen vom Ephraim Rubenstein. Er ist eine Schlüsselfigur in dieser Geschichte. Kannst du mir etwas zu ihm sagen?
Ja, da ist dann der ältere Herr. Das kann man jetzt schon verraten, oder? Und der hat verschiedenste Sachen gemacht für den Mossad in Europa. Also da stütze ich mich selber auf einen britischen Buchautor. Unter anderem hat er im Zürich-Oberland bei einer Fabrik, die chemische Apparate herstellt, Attentate oder Sprengstoffanschläge begangen, um Lieferungen in Iran zu zerstören. Das ist gemäss dem Buchautor. Ich wollte das überprüfen jetzt und habe irgendwie Behörden gefragt, ob es da Akten gibt zu diesen Fällen, und die Akten sind verschollen. Also wir wissen nicht, ob es so war. Was feststeht, ist, dass der Herr Rubenstein für den Mossad aktiv war. Wie wir gehört haben, hat er drei verschiedene Namen geführt und keiner von denen ist echt. Also wir wissen nicht, wer da ist.
Ich würde sagen, wir bleiben bei Rubenstein. Er hat den El-Din gesucht in der Schweiz.
Er hat ihn gesucht, er hat ihn gefunden in Liebefeld. Dort hat er dann irgendwie noch, damals mussten Telefonbücher abklappen. Also das waren wirkliche Bücher, die sie in der Telefonkabine hatten. Ist bei Einwohnerregister und bei Spitäler gefragt und so weiter und so fort. Und dann am Schluss hat er ihn gefunden. An dieser Adresse in Liebefeld ist am El-Din sein Name angeschrieben gewesen, aber da können wir glaube ich jetzt schon sagen, er hat nicht mehr dort gewohnt. Ihm seine Ex-Frau hat dort gewohnt, die sind geschieden oder getrennt gewesen, und er ist noch ab und zu vorbeigekommen, weil er in der Nähe ein schiitisches Gebetszentrum betrieben hat.
Wir sind im Jahr 1998 gesagt, du selber hast dann nur nie über Spionagefall geschrieben, oder nicht?
Nein, das habe ich nicht, erst etwa 10 Jahre später, das erste Mal. Wir haben aber den Fall jetzt für die Serie doch ausgewählt, weil es der letzte Fall ist, wo ein ausländischer Agent in der Schweiz verwünscht und auch angeklagt worden ist.
Er findet die Wohnung, die angebliche Wohnung vom El-Din, und dann tut er ein Safehouse mieten. Dort kommen im Februar 1918 die vier israelischen Skifahrer an. Was passiert dann?
Ja, wieder gemäss dem Buchautor tun sie kochen, also den Frauen kochen. Die Männer sitzen schon vor dem Fernseher anscheinend. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht, aber ja. Anyway, so sei es gewesen. Und dann brechen sie dann aber ziemlich bald um Mitternacht herum brechen sie auf.
Was heisst sie dabei?
Ja, sie haben dabei einen Diplomatenkoffer und sie haben dabei eine Holzlatte.
Von dieser Holzlatte hast du vorher schon mal erzählt. Das klingt recht ominös.
Ja, da lassen wir jetzt auch noch ein bisschen so. Anscheinend waren es auch noch gut gekleidet. Also nicht irgendwie, zum irgendwie, ich weiß nicht, etwas wie Handwerker, sondern eher wie Juppie-Touristen.
Sie kommen bei dieser Wabensackstrasse 27 an. Was passiert denn?
Also ein Bärli, Mann und Frau, bleiben draußen, und eben die drei, die dann bei der Sexszene auch dabei sind, die gehen rein und sie fangen an, den Telefonkasten anzuzapfen, und da dabei gibt es halt ein bisschen Lärm.
Und dann?
Eine Nachbarin, also im Parterre anscheinend, hat einen leichten Schlaf oder hat gar nicht geschlafen, und die hört da. Sie schaut da raus und sieht, dass dort dann irgendein Auto läuft. Im Nachhinein hat es dann auch geheissen, sie sei verwacht, weil jemand den Motor laufen lassen, und das gehöre sich nicht in der Schweiz in der Nacht. Auf jeden Fall haben die beiden draussen, die schmier gestanden sind, haben ein bisschen wärmer haben, sehr wahrscheinlich, und haben den Motor laufen lassen. Auf jeden Fall war dann auch wieder genug Grund gewesen, für die Frau, um der Polizei anzurufen. Sie hat aber einen Diebstahl vermutet.
Die Polizei kommt an und trifft dann eben die Szenen an, die wir am Anfang gehört haben.
Genau. Und dann kommt das ein bisschen gespässig vor. Das wissen wir, weil da nachher ein Polizist am Prozess erzählt. Der sagt, ja, das sei ein bisschen sonderbar gewesen, da der ältere Mann und der junge Perli. Und ja, sehr wahrscheinlich hätte man sich beim jungen Perli noch vorstellen können, dass sich die in den Keller feiern zum Liebesspiel. Aber dass dann noch ein älterer Mann mitnehmen, ja, ist jetzt doch ein bisschen komisch gewesen. Und dann hat der Mann auch noch einen Diplomatenkoffer dabei gehabt. Und der war so halb offen gewesen. Also der war versiegelt gewesen, aber nicht fachmännisch anscheinend. Und dann haben so Drähte und Klemmen rausgeschaut, also Zangen. Und in dem Moment hat es draussen irgendwie wie einen Alarm gegeben. Ich glaube, wieder die Nachbarin, die verwacht ist, ist Polizisten geholt, weil draussen hat der Mann einen Herzinfarkt gehabt. Und der Herzinfarkt war natürlich nur vortäuscht gewesen. Durch den Agent draussen, der mir gestanden ist. Man hat es dann aber doch ernst genommen, weil man hat den Zusammenhang nicht dort, der ist nicht ganz offensichtlich gewesen im ersten Moment. Er hat dann die Ambulanz gerufen, dann sind sie ins Zieglerspital gebracht worden, was es heute nicht mehr gibt. Und dort sind alle wieder gesund gewesen. Also die beiden, die mir gestanden sind, sind wieder entlassen worden und sind auf und davon.
Was hat die Polizei mit den anderen drei gemacht, mit denen vom Keller?
Ja, eben dort war die Sache ein bisschen verdächtiger gewesen. Die haben es dann mitgenommen auf die Wache, haben die befragt, glaube ziemlich intensiv. Aber die haben, soweit es geht, eine gute Legende gehabt, wieso dass sie sich da als Touristen in das doch eher periphere Liebefeld verirrt haben. Sie wollten Freunde besuchen und haben sich verlaufen und nachher sind sie in dem Keller gelandet und ja, die Geschichte anscheinend hat die doch irgendwie verhebt. Dann hat man nach ein paar Stunden hat man dann wieder das jüngere Perli hat man gehen lassen und auch sie sind weg. Also dann sind schon 4 von 5 sind weg gewesen. Und Rubenstein hat man drinnen behalten, weil eben der hatte einen komischen Koffer gehabt. Und für den hat es irgendwie keine Erklärung gegeben. Aber dort ist man immer davon ausgegangen, dass ein Einbruch hätte stattfinden sollen oder stattgefunden hat. Und erst dann haben irgendwie den Polizisten doch gefunden, ja, jetzt fragen wir mal noch die Bundespolizei, also den Inlandsgeheimdienst, schalten wir die mal noch ein, weil es könnte ja auch ein Sprengstoffanschlag sein mit diesen Kabeln und mit diesen Klemmen.
Und wird ihnen dann bewusst, dass sie 4 Agenten laufen?
Ja, das wird, glaube ich, dann ziemlich schnell klar. Weil die Bundespolizei, die kennt den Nidal Eldin. Der ist bei ihnen ja, auf dem Radar, so gut es geht. Oder sie konnten ihn können überwachen, aber da ist sozusagen einer von ihren Kunden. Dann geht man auch raus und schaut sich den Keller nochmal genau an, sieht, dass der Verputz ein bisschen weg ist, von dem Telefonkasten über zu diese Holzlatte und schaut die eine Holzlatte ein bisschen genauer an.
Ah, oh, jetzt kommt es, oder?
Ja, jetzt kommt es, ja. Und dort drin hat es ein Natel D. Easy. Jetzt die älteren Leute, und da zähle jetzt der Philipp schon mit, der weiss noch, was das ist. Das ist ja, ein Vorläufer vom iPhone oder so. Damals der letzte Schrei, heute hoffnungslos veraltet. Und es hat sehr viel Batterien in dieser Holzleiste rein verarbeitet. 24 insgesamt. Und dann noch ein paar Drähte.
Und wissen Sie, was das für ein Gerät ist?
Ja, es ist dann relativ schnell klar, dass das zur Überwachung da ist. Und es stellt sich dann heraus, dass der Natel D. Easy, wenn der Eldin telefoniert, schaltet sich da so wie selber ein. Es ist auf dem Natel D. Easy eine einzige Nummer gespeichert unter dem Namen Hans zu einem anderen Telefon, zu einem anderen Schweizer Handy. Und bei dem anderen Handy hat dann sehr wahrscheinlich jemand mitgelassen oder sein Gespräch dann geschnitten worden.
Und haben wir nicht schauen, auf wer die Anschlüsse registriert sind?
Damals noch nicht. Da sind Natel nicht standardmäßig registriert worden.
Das Ziel ist jetzt folgende. Die Bundespolizei merkt, oh,
da ist etwas passiert, wo eher unter Spionageaktivitäten geht. Wahrscheinlich hat man die vier nicht selber laufen. Wie geht es denn weiter? Wie reagiert die offizielle Schweiz auf den Vorfall?
Es ist dann so, dass sich Israel auch relativ schnell meldet und sagt, ja, da ist etwas passiert, was uns jetzt auch nie recht ist. Und das Telefon geht anscheinend beim Jakob Kellenberger ein. Der ist später noch bekannter geworden als Präsident vom Roten Kreuz. Also damals war der Jakob Kellenberger noch Staatssekretär vom Schweizer-Russen-Departement. Und wir vereinbart freundschaftlich, dass wir die Sache unter dem Deckel behalten. Die Schweizer haben ja auch ein Interesse zum Mitmachen, weil es ist ja auch für sie oberpeinlich.
Bleibt es geheim?
Ja, nicht lang natürlich. Wobei schon ein paar Tage. Dann auf einmal tritt Dani Atom zurück, ist ja der Mossad-Direktor. Ohne Angabe von Gründen. Und dann ist klar, da ist noch irgendetwas passiert. Israelische Medien recherchieren. Es gibt aber eine Militärzensur, wie es in Israel oft gibt. Man darf nicht darüber berichten, aber irgendjemand jagt dann die News trotzdem raus. Bald berichten alle israelischen Zeitungen auf der Frontseite über die gescheiterte Operation in Liebefeld. Und auch internationale Medien springen auf und schweizerische sowieso. Mhm.
Dann kann die Schweiz nicht mehr geheim behalten im Jahr.
Nein, dann passiert eigentlich fast das Gegenteil. Es gibt Pressekonferenzen.
Aufgeflogen. Was trieben Israels Spione letzte Woche in einem fremden Haus in Könitz? Die Bundesanwältin ermittelt.
Gerade dann zwei. Das hat es auch seither nie mehr gegeben, wegen einer Spionageoperation.
Die Schweiz hat eine Spionageaffäre.
Es treten auf Galle del Ponte.
Die ersten Erkenntnisse dieses Strafverfahrens haben ergeben, dass diese fünf Personen israelischer Herkunft in eine Aktion des israelischen Geheimdienstes Mossad zweck Abhörung von Telefonen verwickelt sind.
Bundesanwältin, die noch auch international eine grosse Karriere gemacht hat, und der Jakob Kellenberger. Und der Kellenberger verlangt eine Entschuldigung von Israel.
Das war also am Montag, wurde der israelische Botschafter ins EDA zitiert, wo ihm zuhanden seiner Regierung eine Note überreicht wurde, in der das Departement mit Nachdruck gegen diese völkerrechtswidrige Verletzung der schweizerischen Souveränität durch Angehörige des israelischen Geheimdienstes protestiert. Dieser Vorfall ist inakzeptabel und befremdend zwischen befreundeten Nationen.
Die Schweiz ist, oder zeigt sich, undiplomatisch gesagt, ziemlich pisst und sagt auch, dass der Außenminister Gott jetzt seinen geplanten Israel-Besuch wird absagen.
Überprüfen. Der Bundespräsident wird diese Frage der Reise im Lichte der neuen Faktenlage und der Ergebnisse der Übermittlungen überprüfen.
Und das hat er gemacht? Er ist nicht nach Israel gegangen?
Ja, vorerst nicht.
Was ist denn mit dem Rubenstein? Der ist ja drinnen gelassen, im Gefängnis.
Ja, genau, der ist in Untersuchungshaft. Der Verdacht hat sich ja auch erhärtet. Man hat dann in den Ermittlungen können feststellen, dass man das nachteilt. Und das musste ich dann nachschauen, per Short Message Service.
Also SMS.
SMS, ja, das hat man damals so geschrieben. hat man nachladen können. Aber es sind schon 3200 Franken gut haben draufgeladen gewesen. Aber von damals hat es ja wahrscheinlich auch eine SMS.
Der Stutz kostet oder so. Kostet, ja. Hat's nicht gelangt.
Und auf jeden Fall hat man da nachladen und man hat da verschiedene Sachen herausgefunden. Und die Lage von ihm hat sich verschlechtert. Er hat dann auch ein Teilgeständnis abgeleitet, wie Galla del Ponte dann an dieser zweiten Pressekonferenz berichtet hat. Er hat zugegeben, was da machen wollten, hat aber gesagt, ja, das sei zum Schutz von Israel und hat sich gerechtfertigt. Aber er hat keinen Namen verraten, auch seinen eigenen nicht. Mhm. Nach 65 Tagen Untersuchungshaft ist der Rubenstein entlassen worden. Israel hat eine Kaution hinterlegt von 3 Millionen Franken. Der Rubenstein hat versprochen, dass er für den Prozess zurückkommt und dass er nie mehr gegen die Schweiz spionieren wird. Und Israel hat sich auch bei der Schweiz entschuldigt. Und darauf ist der Reis vom Außenminister Gotti nicht mehr im Weg gestanden.
Hat Rubenstein sein Versprechen gehalten? Ist er für den Prozess zurückgekommen?
Ja, er ist zurückgekommen. Der Prozess hat etwa 2,5 Jahre später stattgefunden. Und er ist dort mit Blaulicht von der Polizei vor das Bundesgericht in Lausanne gefahren worden.
Wie ist der Prozess ausgegangen?
Der Prozess ist für, glaube ich, alle Seiten positiv ausgegangen. Es hat auf jeden Fall niemand das Urteil dann weitergezogen. Der Rubenstein hat 12 Monate bedingt bekommen, also er hat nicht mehr ins Gefängnis. Der Richter hat gesagt, der Herr Mossad, er hat den Herrn Mossad genannt, weil ja, der richtige Name war ja nicht bekannt gewesen. Hege zwar in unverfrorener und nicht zu duldender Weise die Souveränität der Schweiz verletzt, aber hat auch ein gewisses Verständnis gezeigt, weil ja, Israel ja wirklich bedroht ist und der Rubenstein auch als ausführendes Organ von einer höheren Stelle gehandelt hat, also auf Befehl. Und dann hätte er wieder heim können.
Ende gut, alles gut, kann man sagen. Was ist eigentlich mit dem Nidal Eldin? Der, wo sie hat das überwachen, wo ja gar nicht dort gewohnt hat. Wo ist denn der gewesen? Musst du den nachher gewesen?
Den haben dann Journalisten schon damals in der Westschweiz aufgespürt. Der hat an verschiedenen Orten gelebt als Autohändler. Israel hat dann gesagt, ja, das ist nur zur Tarnung, weil man sich als Autohändler kann gut bewegen. Er ist auch im Prozess dann auftreten als Zeuge und hat selber von sich gesagt, er sei überhaupt nicht gefährlich. Er sei irgendwie zwar schon in dem religiösen Netzwerk drin, aber er hätte nichts mit Terror zu tun. Und ja, er ist, soviel ich weiß, in der Schweiz geblieben.
Ist denn die Bedrohung, die von ihm ausgegangen ist, echt gewesen?
Das ist schwierig zu sagen, das konnte ich auch nicht klären. Ich glaube, es hat schon so etwas wie einen Verdacht gegeben, aber der hat sich nie erhärtet. Die Bundespolizei damals, und da ist auch ein Zeugen auftreten, hat gesagt, dass es schon ein Netzwerk gibt von der Hisbollah in der Schweiz, das gefährlich ist.
Thomas, was hast du selber aus dieser Geschichte gelernt?
Ich glaube, der Fall zeigt für mich, dass, und ich bin sonst überwachungsskeptisch, aber der Fall zeigt für mich, dass die Schweizer Dienste irgendwelche Überwachungsmöglichkeiten Mühen haben, um so verdächt abzuklären. Sonst handelt halt irgendwie ein anderer Staat selber, oder? Und das wollen wir ja auch nicht. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist ein bisschen das Vorgehen der Behörden. Heute, wenn es eine Spionageaffäre gibt, dann schweigen alle. Und damals hat Gallo del Ponte und Jakob Redeberg einfach 2 Pressekonferenzen gemacht, haben informiert. Und ich glaube, dass, das ist jetzt einfach meine Meinung, dass die Bevölkerung der Behörden, der Sicherheitsbehörden auch viel Vertrauen schenkt, aber dass sie auch das Anrecht hat, zu erfahren, was da läuft. Und gerade in so einem Bereich, wo es dann halt Überwachungsmöglichkeiten gibt und braucht.
Danke, Thomas.
Bitte, gern.
Das war Folge 3 von «Unter uns – Spionage in der Schweiz», eine 6-teilige Spezialserie vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge dieser Serie erscheint am nächsten Freitag. Mit einem Abo vom «Tagi», der «Basler Zeitung», der «Berner Zeitung» oder einem anderen «Tamedia»-Titel kannst du heute schon alle Folgen hören und alle Artikel aus unserem Spionage-Schwerpunkt lesen. Wer das ausprobieren will, auf tagiabo.ch gibt es alle Informationen. Ich heiße Philipp Loser und ich habe geredet mit dem Bundeshausredakteur Thomas Gnellwolf. Produziert hat die Folge der Noah Fendt. Der Thomas Gnellwolf hat auch ein Buch geschrieben zu Spionagefällen, die die Schweiz beschäftigt haben. Es heisst «Enttarnt» und ist im Wörthersee Verlag erschienen. Die nächste reguläre Folge von «Apropos» gehört ihr dann am Montag. Bis dann, ciao zusammen.